Hast du mal einen Tipp?
Nee.
Warum nicht?
Ja, ich würde sagen, das ist genau das, mit dem wir heute einsteigen werden. Wir sprechen mal darüber, warum hast du mal einen Tipp nicht wirklich funktioniert.
Willkommen bei Lake Dog Unverstellt, dem Podcast mit Anne, Katrin und Fabio.
Also wenn ich höre, hast du mal einen Tipp, und wenn ich das als Nachricht bekomme, dann denke ich mir immer, oh mein Gott, bitte nicht. Weil das ist für mich so das Schlimmste, irgendwie über einen Hund, ohne den gesehen zu haben oder irgendwas verstanden zu haben, zu sagen, mach das, und dann erhältst du folgendes Ergebnis. Das finde ich irgendwie gruselig. Ist das so in der Gesellschaft verbreitet, ist, dass wir einfach random sagen, ja, okay, ich würde das so tun, und dann kommst du zu diesem Ergebnis.
Das ist ja sogar, wenn ich jetzt einen ITler fragen würde,
Ja.
sogar da, obwohl wir da von Maschinen sprechen, also wirklich von Maschinen, die irgendwie ein Programm fahren, so. Und selbst da kannst du nicht einfach anrufen und sagen, hey, mein PC macht gerade XY, was soll ich tun? Selbst der muss ja irgendwie so ein bisschen Forschung betreiben und stellt dir ein paar Fragen, was hast du vorher gemacht, was weiß ich. Und also sogar da ist es so. Und dann zu erwarten, dass es bei einem Hund-Mensch-Team funktioniert, dass man einfach so aus dem Nichts random irgendwas ploppen kann, dass man dann ausprobiert und dann ist Hokuspokus auf einmal der Leinenpöbler super entspannt.
Aber was denkt ihr, woher das kommt? Also
Ich glaube,
wieso?
es ist einfach der Wunsch danach. Es
Es
ist
ist
einfach.
einfach, ja.
Ja.
Einfach. Ja, aber es muss ja irgendwie mal funktioniert haben oder irgendjemand muss
Nein.
gesagt haben, ich habe das mal so probiert. Ne? Also,
Ich kann den Wunsch auch voll nachvollziehen.
ja, aber
Also
es
ganz
machen ja immer
ehrlich.
wieder welche. Also wie viel Mal höre ich das? Hast du mal einen Tipp? Und es gibt ja wirklich welche, die hauen dir einen Tipp raus und die Leute machen das dann. Und dann funktioniert das meistens so semi- oder kurzzeitig. Und dann frage ich aber, warum hat sich das so bewährt, dass Menschen trotzdem immer und immer wieder sagen, hast du mal einen Tipp?
Das ist eigentlich spannend, ja. Warum ist das
Ja.
so verankert geblieben?
Ich glaub nicht, dass es die Verankerung ist. Also ich glaube wirklich, das ist einfach nur der Wunsch danach, dass man halt schnell was ändern möchte und es hat einfach probiert. So nach einem Tipp zu fragen, kostet ja nichts.
Ja, kostet nichts, ist auch immer so ein Faktor. Die Frage ist dann, was
Ui.
kommt am Ende dabei rum? Wenn ich einfach mal kurz einen kostenlosen Tipp bekomme von jemand, der sich vielleicht gar nicht die Zeit nimmt, sich wirklich in das Problem reinzudenken.
Und ich glaube tatsächlich, desto weniger man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, desto einfacher stellt man sich das auch vor. Oder? Also.
Ja, ich glaube auch. Man denkt halt, es funktioniert so, weil
Hm.
es hat ja bei Hund A funktioniert, dann wird es doch bei Hund B auch funktionieren. Ich glaube, so ist ein bisschen der Gedanke, ja.
Ja, oder ich glaube einfach auch das, was man eben heutzutage liest oder sieht, man denkt, das ist halt eine Methode und die muss ja funktionieren. Und ich glaube, dann wird halt einfach nicht mehr weitergedacht und dann kommt man in dieses eben, ach, wieso soll ich jetzt da auch nochmal Geld bezahlen? Das hat ja schon mal irgendjemand gefragt. Das heißt, mein Hund hat ja irgendwie das gleiche Problem wie der und die macht das so. Also muss ich das Thema ja da damit gelöst bekommen. Also frage ich mal einfach danach, was der Tipp dafür ist. Und ich glaube, das ist der fatale Fehler dahinter.
Und vielleicht ist auch noch ein Punkt, viele Dinge funktionieren ja auch erstmal. Und ich kann mir vorstellen, wenn man eben einen Tipp bekommt oder sich irgendwo was abgeschaut hat, man probiert das aus und es funktioniert im ersten Moment, zumindest ansatzweise, dass man dann vielleicht oder viele sich vielleicht dann auch denken, dass ich es halt vielleicht nicht genug zu Ende geführt habe oder wie auch immer, dass es dann so an der Umsetzung am Ende des Tages lag und gar nicht daran, dass es vielleicht gar nicht gepasst hat.
Ich habe auch gerade überlegt, warum funktioniert es denn am Anfang? Vielleicht, weil Menschen sich dann gerade in diesem Moment darauf konzentrieren, jetzt mal ganz anders zu sein, als sie sonst sind. Und dann wir in das Thema reinschauen, ja, okay, das ist was anders wie sonst in der Beziehung zwischen Hund und Mensch. Und vielleicht deshalb irgendwie da das kurzzeitig funktioniert.
Ja, das ist ja quasi ähnlich wie beim Trainereffekt. Denn du hast ja, du setzt ja was um, was du so mit deinem Hund noch nie gemacht hast. Und dann
Ja.
sagt der Hund auf einmal, huch, irgendwie läuft da was anders. Und dann funktioniert das mal kurzzeitig. Aber was viele eben vergessen, es ist ja nicht nur das, also gerade Leinenpöbeln, ne? Es ist ja nicht das Leinenpöbeln das Problem, sondern da haben wir es immer wieder beim Symptom. Und kurzzeitig ändert sich was, weil der Hund auf einmal sagt, es ist irgendwie anders wie bisher. Das heißt, ich muss mal ganz kurz gucken, was da mein Mensch macht. Aber es wird halt nur genau daran gearbeitet und irgendwann hat der Hund quasi die Strategie oder das, was wir tun, durchschaut und da sich im sonstigen Alltag ja nichts verändert, sondern weil wir immer dann irgendwann wieder so sind, wie wir sind. Ne? Wir geben uns Mühe die ersten 1, 2, 3, 4 Wochen und dann sind wir aber trotzdem wie Menschen. Das heißt, wir kommen irgendwann wieder in unseren Alltag, in unsere Routinen, dann sind wir nachlässiger und eben wir haben nicht das Ganze angefasst, sondern wir haben nur am Symptom gearbeitet. Und dann funktioniert das und das ist dann das Problem, was die Leute sagen, ich war bei dem Trainer, der hat gar nicht getaugt, das hat nur kurz funktioniert. Dann hüpfen sie zum nächsten, da wieder das gleiche Spiel und das Ding ist ja, dass es dann nicht an der Umsetzung von dem Trainer lag, sondern an der Umsetzung überhaupt, beziehungsweise, was ich halt merke, dass einfach super viele immer nur am Problem, also ich sehe immer Leute nur, die Hundepöbler haben, in Hundebegegnungen rumlaufen ja. Und ich denke mir immer, warum? Das ist ja nur das Symptom, das ist ja nicht das Problem, was ihr beiden habt, sondern es ist ja so ganz anders.
Das findet aber in der Praxis auch so statt. Habe ich ganz oft Kunden, die sagen, ich habe Probleme mit Pöbeln an der Leine, dann sage ich, ja, was war euer Trainingsweg bis jetzt? Ja, wir sind immer in Hundebegegnungen gegangen. Hm. So, okay, aber niemand hat überhaupt geschaut, ja, okay, aus welchem Grund pöbelt der Hund eigentlich an der Leine?
Ja, ich finde eben gerade diese Thematik, die lässt sich in einer kleinen Situation sogar richtig gut immer abbilden. Wir machen ja immer Testings, also vielleicht einmal für die Zuschauer, das ist im Prinzip unsere Bestandsaufnahme.
Zuhörer,
stimmt. Unsere Bestandsaufnahme, dass wir natürlich eine Anamnese machen, uns die Vorgeschichte anhören, ne, und so weiter, Fragen stellen. Und dazu schauen wir uns aber natürlich auch immer das Hund-Mensch-Team zusammen an. Und ich finde da ein Testing oder sogenanntes Testing, gerade für diese Situation so gut zu beschreiben, oder gut, um es zu beschreiben. Und zwar, wenn man quasi Beispiel Leinpöbler, ein Hund hat, der an der Leine pöbelt. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man quasi den Hund irgendwo befestigt an der Leine und der Halter hat zusätzlich noch die Führleine in der Hand. Und dann kommt quasi der Reiz, der das Pöbeln auslöst, meistens dann ein anderer Hund und der Halter lässt quasi die Führleine einfach fallen. Dadurch, dass der Hund natürlich befestigt ist, kann er nicht auf den Reiz zugehen. Und da hat man ganz häufig eben genau diesen Effekt. Es ist was anderes als sonst. Weil üblicherweise reagiert ja der Mensch irgendwie auf den Hund, wenn er pöbelt. Ne? Er versucht ihn abzulenken, er schimpft mit ihm, whatever. Auf jeden Fall irgendwas macht er ja mit dem Hund. Die wenigsten Leute lassen die Leine fallen.
Gott sei Dank,
ja. Und dann hast du halt genau diesen Effekt, dass der Hund sagt, hoppla, was ist denn jetzt los?
Ja.
Und dann hören die meistens auf zu pöbeln.
Ja.
Und dieses Testing geht natürlich noch weiter. Ne? Da kann man dann natürlich gucken, ob da irgendwie eine soziale Komponente mit dabei ist. Da musst du das quasi reproduzieren und so weiter. Aber dieser erste Moment, den hast du bei fast allen Hunden,
ja,
dass die erstmal sagen, hä,
ja,
was ist denn jetzt los? Ne?
Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil das tatsächlich auch bei den Kunden immer so ist. Und das dann so ein bisschen die Augen öffnet, so, oder ist noch mehr.
Ja.
Es geht nicht nur um diese eine Situation, sondern auch, wie verhalten wir uns denn in diesen Situationen? Ja.
Fabio, bei dir jetzt ja eben, du sagst ja gerade, die haben, also den Kunden öffnet so immer die Augen. Was ist so deine Erfahrung jetzt im Hundetraineralltag gerade mit dem Thema, dass da mehr dahinter steckt? Also ist es vielen überhaupt bewusst, dass es eigentlich ein Symptom ist? Oder?
Gar nicht. Also ja, es ist, glaube ich, überhaupt nicht angekommen, das Thema. Und ganz oft ist es, glaube ich, völlig normal für die Kunden, dass wenn man Probleme hat in der Hundebegegnung, dass man in Stunde 1 in eine Hundebegegnung geht. Also es ist, glaube ich, der normale Weg, den sie so jetzt kennen aus der Praxis. Und wenn ich dann zu ihnen sage, ja, okay, wir müssen erstmal eine Verhaltensanalyse machen, wir schauen uns erstmal an, okay, was machen wir jetzt da in der Verhaltensanalyse? Und auch dieses Testing, da sind die meisten ganz aufgeregt und denken, wir machen wunderbar mit dem, was passiert jetzt in diesem Testing? Das hört sich, glaube ich, immer so an, wie als wenn man im Labor macht irgendwelche Versuche.
Vielleicht müssen wir es auch mal umnehmen.
Ja. ja, aber ich finde einfach, dann im Testing blühen die Kunden total auf. Und ich mache das immer so, dass ich mit denen dann das auch auf Video anschaue danach. Und das ist
so wertvoll.
Ja, das ist für mich der Game Changer tatsächlich, weil die auch dann oft ihre Körpersprache sehen und wie unnatürlich das manchmal aussieht, was sie mit ihren Hunden machen und wie unnatürlich das dann auch für den Hund ankommt. Und das finde ich tatsächlich mega cool bei den Testings, dass du da einfach so ein bisschen das breite Spektrum hast und sagen kannst, hey, guck mal, da steckt ganz, ganz viel dahinter.
Ja.
Aber die Frage ist ja, wenn gerade du im Traineralltag hast du ja deine Kunden, die sind ja meistens aber auch Kunden, die wahrscheinlich, da bist du nicht die erste Anlaufstelle. Also ich würde ja, also wie gesagt, ich verstehe ja, wenn man so die erste Anlaufstelle ist und irgendwie Ersthundebesitzer, dass es vielleicht eben so super fremd ist. Aber ich frage mich auch immer, warum ist es so super fremd, dass da vielleicht auch eine Beziehung oder ein Fundament dahinter steckt, warum gewisse Dinge funktionieren und warum gewisse Dinge nicht funktionieren. Und die Frage, die ich mir halt immer stelle, warum sind wir so fremd von dem, was dahinter steckt? Also warum haben wir einen Hund, er zeigt irgendwas und wir gehen davon aus, dass ich es genau an der Thematik lösen will? Also wenn wir Menschen ja irgendwie, auch wenn wir irgendwelche Fehlverhalten zeigen, ne? Also kann jetzt ja jeder für sich selber Ding, was
Menschen ist denn Fehlverhalten?
Fehlverhalten von uns Menschen. Also wir gehen davon aus, Mensch hat ein Fehlverhalten, in welcher Weise auch immer. Aber da kommst du ja auch nicht auf die Idee, dass du ja nur das bearbeitest, sondern du guckst ja auch, ob was tiefer steckt. Ja. Ne? Also da denke ich jetzt wieder so an die Psychologie, also was da so dahinter steckt, warum Menschen eventuell bestimmte Dinge tun, die sie tun. Und dann sagt man ja auch nicht einfach, weiß nicht, so ein Mörder steckt man ja auch nicht einfach in Raum voll Menschen und sagt, jetzt gucken wir mal, wie er das jetzt macht. Und dann sage ich ihm, dass er da halt jetzt nicht morden soll, sondern da geht man ja auch in die Psyche.
Geiles Thema.
Boah, keine Ahnung. Also dazu bin ich echt zu wenig im Bereich Menschentherapie und so weiter drin, um das irgendwie beurteilen zu können, wie das da vorgeht. So.
Haben wir irgendwo, also wenn ein Zuhörer da ist aus der Menschenpsychologie, hätte ich mal richtig Lust drauf, so ein bisschen zu catchen, warum, also was passiert in der, wie behandelt man Menschen in diesen Schienen, warum beim Hund aber.
Ähnlich, 100% ähnlich. Also glaube ich auch, dass da erstmal geschaut wird, okay, woraus ist das Verhalten überhaupt entstanden?
Ja, aber irgendwo.
Ich glaube, der Punkt ist vielleicht, dass man gar nicht so ein Verhalten hat, das man verändern möchte, sondern meistens, also ich überlege gerade, aber doch meistens kommen ja die Menschen mit einem Problem selber. Okay. Also man hat ja selber irgendwie ein Problem, von wegen, keine Ahnung, ich trinke zu viel Alkohol oder ich habe Depressionen oder. Ich weiß nicht, ob ich das vergleichen kann.
Ich habe gerade überlegt, ob man den Halter und Halterin dann Vorwurf an der Stelle machen kann, weil ich finde, das ist eigentlich die Aufgabe des Trainers, das Verständnis dafür zu schaffen,
ja,
weil sie ja eigentlich nicht der Expertin im Thema sind und sich deshalb Hilfe holen. Deshalb tut es mir immer umso mehr leid, wenn sie die Hilfe an dieser Stelle nicht bekommen, sondern irgendein Schema übergestülpt bekommen und sagen, ja, bei den meinen letzten 4 Hunden hat es so funktioniert, jetzt machen wir das bei dir auch so.
Ich glaube, ich habe eine Idee, woher es kommt.
Ja.
Im Prinzip sind wir ja ins Tiertraining über den Behaviorismus gekommen. Und das ist ja zumindest am Anfang, sage ich jetzt mal, schon sehr strukturiert und ne, also da gibt es halt bestimmte Mechanismen, die man auslöst über andere Mechanismen, sage ich jetzt mal grob. Und das ist ja schon, also man kann das ja schon so ein bisschen wie so ein Programm abspulen. Und da ist ja so ein bisschen das Hundetraining drin entstanden, würde ich jetzt mal sagen. Also ich müsste jetzt nochmal richtig recherchieren, ne, so richtig, richtig. Aber das könnte ich mir vorstellen. Und dadurch, also das ist ja schon auch noch extrem
gefestigt,
ja.
Diese Blackbox also, quasi.
Ja, im Prinzip schon. Also man weiß ja mittlerweile, dass ein Hund mehr ist als einfach nur eine Reizreaktionsmaschine. Ich glaube, das weiß auch jeder, hoffe ich doch. Aber trotzdem sind diese Mechanismen eben daraus schon noch sehr präsent. Also heißt jetzt nicht, dass man, dass ich da irgendwie was dagegen hatte. Also im Bereich Konditionierung, zumindest die mich kennen, wissen, dass ich das sehr, sehr liebe.
Ja, ist da dann
lieber. Aber
es will auch keiner freiwillig erklären, außer an.
Ja. Auch die ganzen Themen dahinter, ne? Das ist ja irgendwie was, irgendwie denke ich immer, du lebst, also auch für dieses Thema. Aber das Tolle ist, dass dir auch so klar ist, eben, was ist Konditionierung und was steckt dahinter und wie viel hat der Hund eigentlich noch mehr zu bieten als dieses
Genau, und das ist halt der Punkt. Es ist halt eben nicht nur das. Man kann da viel, viel mitmachen. Ja. Aber wenn man halt nur das betrachtet, dann, ich glaube, dann kommt man zu dem Punkt, dass man eben auch sagt, okay, ich habe eine Methode und diese Methode, die verwende ich eben bei jedem einzelnen Individuum. Ne? Bis zu einem gewissen Grad ist es ja im Konditionierungsbereich auch tatsächlich so.
Ja.
Ne? Also das ist schon was, dass man wirklich bei sehr, sehr vielen Tieren, und ich sage jetzt bewusst Tiere, weil das funktioniert ja wirklich auch bei Zootieren etc., wo du halt auch gar nicht so den Zugriff hast und überhaupt nicht über Beziehungen arbeiten kannst. Ne? Und ich denke, dass es vielleicht daher kommt. Das ist auch krass, weil mir ist das Jetzt gerade bewusst. Währenddem wir darüber gesprochen haben, ist mir das gerade so gekommen, dass es wahrscheinlich daher kommen könnte.
Ich habe gerade für mich gedacht, ich glaube auch, dass es teilweise von der Vergangenheit herkommt, von den Hundeplätzen, die wir haben. Und damals sich die Menschen immer das als Anlaufstelle gesucht haben und gesagt haben, ich gehe jetzt in den Hundeverein, ich suche mir den Hundeplatz aus. Und da ja auch meistens das Training in Gruppen stattfindet und gar nicht die Zeit dafür da ist, jeden Hund individuell zu betrachten. Mhm. Und dann wird halt für alle 15 Hunde, die ja jetzt gerade auf dem Platz stehen, halt dasselbe Verfahren angewendet. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch immer in dem gleichen Kontext. Das ist ja immer auf diesem Hundeplatz und niemand geht ja mit den Menschen nach Hause und schaut sich die Beziehung mal zu Hause an.
Aber die arbeiten ja auch über, also gerade Vereine sind ja sehr stark im Konditionierungsbereich.
Ja.
Ne, und von dem her funktioniert es ja bei denen in dem Moment auch. Das Problem ist ja aber nur eben, dass sie, wie du gerade gesagt hast, den Kontext Platz haben und dann eben dieses Anlernen oder dieses Konditionieren zu Hause und nach draußen nicht verlagern, warum der Hund eben nur diese Dinge auf dem Platz nachher zeigt. Ja. Ne? Also es würde ja, also es ist ja eben nicht falsch, Dinge zu konditionieren. Deshalb, und das funktioniert ja bei jedem Hund gleich. Ja. Ne? Da kann ich ja nichts, da kann ich das Rad nicht neu erfinden. Die Prozesse sind einfach so. Das heißt, es ist ja schon sinnig, was die da tun. Und das funktioniert ja auch. Aber sie vergessen halt eben den Part Kontext.
Und ich glaube, Generalisierung.
Ja, die Generalisierung an sich eben, dass der Hund auch versteht, dass es eben halt nicht nur auf dem Platz so funktioniert, sondern dass es halt auch draußen so genauso funktionieren muss.
Ja, und was halt dann noch dazu kommt, ist immer noch, also ne, weil du gerade gesagt hast, die Mechanismen sind gleich und man kann das Rad nicht neu erfinden. Aber was eben dann trotzdem, auch wenn man generalisiert und so weiter, was man trotzdem einfach im Kopf haben muss, ist einfach die Wahrnehmungsfähigkeit von jedem Individuum. Also wenn ich jetzt eine Situation mit dir zusammen erlebe, nehmen wir mit Sicherheit nicht beide genau dasselbe mit. Ja, und das ist beim Hund nichts anderes.
Ja.
Und das wird natürlich dann auch wieder vergessen. Ich glaube, das ist halt auch das, was eben schwierig ist, ne? Was dann jedes einzelne Training so individuell macht.
Ja.
Ja, aber nochmal jetzt zu der Frage eben zurück, warum quasi jetzt eben so viel auf den Behaviorismus quasi zurückzuführen ist und dass die Menschen eben ohne Beziehung und Fundament und warum das eigentlich nicht bekannt ist, dass das darüber halt viel mehr funktioniert. Ne? Also gerade auch wenn ich einfach Dinge umsetzen möchte mit meinem Hund, brauche ich ja, wie bei uns Menschen ja auch, ne? Also wenn ich irgendwie mit jemand im Team spielen möchte oder sonst irgendwas, habe ich ja irgendwo eine Beziehung zu denen. Eben ich weiß, wie jemand funktioniert, damit das Ganze ja umzusetzen ist. Und dann habe ich ja viel mehr Spielraum in so einer laufenden, funktionierenden Beziehung, in einer Beziehung, die eben jetzt nicht so gut ist, also quasi von der Qualität her einfach nicht so passt, habe ich ja viel weniger Spielraum. Und dann bin ich ja viel mehr im unfairen Bereich, wo ich irgendwie trainiere, weil ich ja irgendwas von meinem Hund verlange, wo wir zwei noch niemals irgendwie drüber gesprochen haben.
Ja.
Ne, also das sehe ich ja auch ganz oft, gerade Thema Leinpöbel, Leinführigkeit. Wir Menschen nerven uns dann, wenn es irgendwie nervt, weil Leute entgegenkommen oder ein anderer Hund kommt und mein Hund pöbelt. Und genau in der Situation sagen wir uns unserem Hund, das wollen wir nicht. Aber haben wir ihm schon immer jemals erklärt, was wir überhaupt wollen? Also haben wir ihm eigentlich schon mal erklärt, dass es eigentlich ganz cool ist, neben einem zu laufen? Haben wir als Menschen eine bestimmte Vorstellung, was für uns Leinenführigkeit überhaupt ist? Oder ist Leinenführigkeit einfach Social Media und der Hund läuft und guckt mich nebenher an? Oder ist es okay, dass er einen Schritt vorgeht? Ne? Also wir Menschen haben selber keinen Bereich festgelegt, was für uns eigentlich okay ist und was nicht. Und dann in einer hohen Erregungslage, wo der Hund es so gar nicht mehr aufnehmen kann, grätschen wir da rein und sagen, das jetzt übrigens nicht.
Ja.
Das wäre ja wie wenn du den ganzen Tag in deinem Büro sitzt, arbeitest und auf einmal brettert dein Chef rein und sagt, bist du noch ganz dicht, was machst du denn da? Und du stehst halt da, okay, du wurdest aber auch nie eingelernt.
Ja. Ne? Was also, hab ich jetzt falsch gemacht?
Ja, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und ich glaube, ja, das wird halt auch mal vergessen. Und da und für sowas brauche ich halt dann auch trotzdem eine Beziehung.
Ja.
Ne? Um zu sagen, hey, ich möchte gewisse Dinge nicht. Und gewisse Dinge möchte ich.
Ja, und oftmals sind ja auch Probleme, die wir draußen dann haben, drinnen schon da,
ja,
aber sie fallen uns gar nicht auf.
Ja.
Wie oft höre ich, okay, der Hund kommt nicht, wenn ich ihn rufe draußen, aber zu Hause wird 5-mal gesagt, komm jetzt zu mir her, komm jetzt zu mir her. Es passiert nichts und es gibt auch kein Feedback für den Hund, dass ich es jetzt blöd finde, wenn er beim 5. Mal immer noch nicht bei mir ist.
Ja, weil ja nichts passiert.
Genau.
Ja, im häuslichen Umfeld passiert ja nichts. Und man sagt halt, okay, jetzt kommt er halt nicht, dann laufe ich weiter und mache mein Ding, was ich sowieso gemacht habe. Also ich habe halt einfach diese Dringlichkeit drin nicht, aber da sehen wir die Thematik.
Ja.
Ne, also Anne hat da ja auch immer sehr gute Beispiele in unserer Ausbildung, was eben im Haus nicht passiert, ne? Weil viele immer sagen, ich habe zu Hause ja kein Problem.
Das ist so der Klassiker.
Ja.
Tatsächlich auch in der Anamnese, ne? Dass der Hund zu Hause super entspannt und der liebste Kerl ist und draußen ist es dann schwierig. Und eben, ne, wie Katrin gerade gesagt hat, es öffnet den Leuten wirklich die Augen, wenn man sie fragt, was sie dann denken, wie ihr Hund reagieren würde, wenn auf einmal der Hase unterm Sofa hervorgerannt kommt. Ob sie dann meinen, dass der Hund abrufbar sei.
Eichhörnchen, wie bei uns das Eichhörnchen.
Eichhörnchen, ja. Eichhörnchen ist schon krass.
Schon fies.
Ja, ja, oder wie oft laufen ja Menschen mit anderen Hunden einfach mal kurz durch deine Wohnung? Ja. Ne, Fremde. Ne, es ist sowas. Würde dein Hund dann auch so entspannt noch in seinem Körbchen liegen, wie du sagst, er ist zu Hause?
Ja.
Ne, also einfach mal diese Situation mal durchdenken und drüber nachdenken, wie entspannt wir halt zu Hause sind, weil wir keinen Druck dahinter haben. Es kann nichts passieren, wir haben die Türen zu. Wenn der jetzt halt nicht kommt, dann kommt er jetzt halt nicht. Es fährt kein Auto durch, wo ihn jetzt überfahren könnte. Ne? Also ich habe einfach diesen Druck nicht.
Und weil, glaube ich, auch die Muster nicht immer direkt sichtbar sind. Also mir fällt auch oft auf, wenn die Kunden im Anamnesebogen die Fragen sehen, dann merken sie manchmal schon, das ist, glaube ich, kein gutes Verhalten so.
Mhm.
Weil dann auf einmal kommt in den Kopf, ach, ist nicht so cool, dass mein Hund mich in jeden Raum verfolgt und mir immer Press am Bein sitzt. Und das merken sie dann halt erst in dem Moment, weil niemand sagt es ihnen ja vorher. Und dann ist es vielleicht am Anfang erstmal süß, wenn der Hund überall da ist, wo ich bin.
Ja, oder auch so ein Gedankenspiel, was ich immer so vergleiche, wie wir Hundehalter im Gegenzug zu Menschen ohne Hund. Einfach mal alltägliche Situationen, ne, was wir quasi im Haus managen, damit die Probleme gar nicht erst entstehen können, die wir aber dann draußen haben, ist ja quasi eben Spülmaschine aufstehen lassen oder sonst irgendwas mit einem dreckigen Geschirr. Kein Hundehalter, kein Hundehaushalt lässt die Spülmaschine einfach mal so aufstehen. Oder ich komme nach Hause und habe hier irgendwie einen Einkaufskorb voll mit Essen. Kein Hundehalter stellt den einfach auf den Boden in der Küche und zieht auch schon mal seine Schuhe aus oder sonstiges. Nein, es wird immer auf die Küchenanrichte oben drauf gestellt.
Ja.
Und ich sage immer eben meinen Kunden immer, ja, überlegt doch mal, wo ihr im Haus Dinge tut, die ihr ohne Hund nicht tun würdet, weil ihr einfach oder eben Schuhe höher stellen, Socken wegräumen, ne, weil du noch einen jungen Hund hast. Oder halt eben
Müll. Wir letztens hatten, als wir zusammen gekocht haben, wir haben eine relativ kleine Küche und relativ wenig Arbeitsfläche. Und wir haben beide gekocht, jeder ein eigenes Gericht.
Mhm. Wie man das heute so macht.
Ja.
So, wenn man sich nicht einig wird, was es ist.
Und ich wollte quasi so ein Blech mit Auberginen machen und wollte die halt noch so bewürzen und so weiter. Und es stand halt alles voll. So, und dann überlegst du halt erstmal, was machst du? Und bis man dann irgendwann beschließt, ich kann das mal einfach auf den Boden stellen.
Ja.
Ah nee, es war gar nicht, dass ich die würzen wollte, sondern ich habe da Salz. Wir sollten halt einziehen noch.
Ja.
Und ich hatte halt aber keinen Platz und dann stelle ich das halt einfach auf den Boden. Ich kann meinem Hund ja sagen, er soll
jetzt
aber nicht rangehen. Ne? Ja. Und das ist auch sowas, ne? Das traut man sich vielleicht im ersten Moment erstmal gar nicht und vermeidet solche Situationen komplett. Und
was einem reinstellen in irgendwelche Schränke, damit der Hund die nicht ausräumen kann. Ne? Und ich denke immer, warum können wir unseren Hund das nicht sagen? Es ist übrigens mein Blech, was da unten steht. Und auch wenn das auf dem Boden steht, ist es nicht dein Blech, sondern wir gehen da einfach nicht ran. Und wenn man das dann macht, dann merkt man eben erstmal, dass man drin vielleicht auch ein Thema hat. Ne? Wenn auf einmal der Hund so gar nicht nachgibt und sagt, guck mal, wie lang guckst du? Und dann vielleicht klaue ich die Aubergine. Ne? Und das ist sowas, wo ich immer sehr gerne den Kunden mitgebe. Macht euch mal Gedanken. Und was würde passieren, wenn ihr das nicht tun würdet? Also wenn ihr nicht ins Management geht.
Ja.
Was lernt der Hund vom Management?
Ne? Das hast du Management angesprochen.
Ja, das würde ich aber, das teasern wir hier mal kurz für die nächste Folge.
Okay.
Das Thema, was ist Management und wie oft geht man da rein und wie lang bleibt man drin hängen? Ne? Aber gehen wir nochmal zurück zum Fundament.
Ja, ja, vielleicht nur trotzdem nochmal ganz kurz. Das soll nicht heißen, dass wir unseren Kunden dann raten, jedes Management irgendwie auszuschalten, auf gar keinen Fall. Ne? Also diese Situation, die wir jetzt gerade im Haushalt beschrieben haben, das sind zum einen natürlich erstmal Gedankenspiele, was würde, wenn? Und dann später kann ich sowas natürlich auch nutzen, um eben mal ein paar Sachen zu besprechen mit dem Hund,
ne?
um einfach mal ein bisschen Klarheit in die Beziehung zu bringen. Aber das mache ich um Gottes Willen nicht sofort und nicht alles.
Da muss ich mich auch mal kurz outen. Ich habe, als ich Rio bekommen habe, tatsächlich an Tag 1 schon an der Leinenführigkeit rumgedoktert, weil mir niemand gesagt hat, lass doch den Hund aus dem Tierschutz erstmal ankommen. Ich hatte einfach keine Ahnung und habe danach gedacht, um Himmels Willen, was hast du mit diesem Hund getan?
Ja.
Kommt einfach in ein fremdes Haus rein und kriegt erstmal ein paar Regeln aufgebrummt, anstatt einfach mal zu schauen, dass man ankommt, um dem Hund Zeit zu geben.
Ich das tatsächlich für den Hund weniger schlimm finde, als ehrlich gesagt die Menschen. Also ich merke das einfach, klar, es gibt genug entspannte Menschen, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach meine Kunden sind, die sehr gern sehr viel erreichen wollen und die dann sich so einen harten Stress machen.
Mhm.
Na, also ich bespreche das, die Sachen, die wir gerade gesagt haben, bespreche ich so ein bisschen mit denen und dann wollen die auf einmal alles umsetzen und wollen das alles perfekt machen und schalten jegliches Management aus und sind selber komplett überfordert mit der Situation. Und
dann auch gestresst.
Gestresst ja, und es funktioniert vor allem nicht.
Ne, den ganzen Tag im Konflikt sind sie und machen Fässer auf mit ihren Hunden und diskutieren nur noch über Dinge, wo ich sage, das ist doch gar nicht der Sinn der Sache. Lebt euren Alltag normal und wenn ihr eben den Alltag normal lebt, gibt es einfach Situationen, wo ich eben Dinge mit meinem Hund einfach klären kann.
Ja.
Na, also entweder ist es dann so, dass der ganze Alltag voll ist mit irgendwelchen Klärungen oder der ganze Alltag voll ist mit irgendwelchen Management-Dingen, damit man ja nicht mit seinem Hund diskutieren muss oder gar nicht, dass der Hund in den Frust verfällt. Ne? Und das ist halt, die goldene Mitte fehlt mittlerweile. Ne? Also dieses Feingefühl zu haben, also ich habe ja auch nicht eine Beziehung zu Hause und sage, oh, ich möchte mal ein bisschen was ändern. Jetzt fange ich mit jeder Sache eine Diskussion an. Schon morgens, wie putzt du denn die Zähne? Warum hältst du die Zahnbürste so? Ich möchte, dass du sie so hältst. Oder warum kämmst du deine Haare so? Und Anne sagt immer zu mir, ich soll die Haare nicht von oben nach unten kämmen, sondern man fängt unten an und kämmt dann nach oben. Ich kämme trotzdem von hinten nach.
Ich möchte es aber so machen.
Ja, und dann schimpft sie, weil sie Knoten hat.
Ja, und dann, nee, aber das ist die Sache. Und ich könnte ja halt den ganzen Tag ja ein Fass drüber aufmachen. Aber ich denke, dass man sich relativ schnell dann trennen würde und sagen, nee, komm, das ist mir jetzt aber auch zu wild. Und aber genauso das Gleiche, wenn du jeden Tag einfach nur gemanagt wirst und du nicht mit deinem Partner irgendwie einen Austausch hast, ne? Also dann wächst du ja auch nicht. Wo willst du denn wegwachsen, wenn du nie andere Meinungen hörst oder mal Situationen hast, die dich frustrieren oder sonst irgendwas? Und das ist so, dass einfach dieses gewisse Maß nicht mehr gefunden wird in dem Moment. Finde ich schade. Ja, okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche.
Bis dann.